Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Wir blicken auch heute 10 Jahre zurück. Retroflexe. Der Kinderbuchklassiker Heidi fehlt bis heute ja kaum in einer Kinderstube. Der 100. Todestag seiner Schöpferin Johanna Spyri, der war Anlass damals vor 10 Jahren für ein Gespräch. Kinderbuchspezialistin Christine Tresch und Literaturredaktor Hadi Rohrs haben sich die Geschichte vom Heidi mal wieder vorgenommen und sich dann mit Hans-Ulrich Probst darüber unterhalten, über ihre zum Teil überraschenden Leseerfahrungen bei der erneuten Lektüre.
Am 7. Juli 1901 verstarb Johanna Spyri, gemeinhin bekannt als die Verfasserin von Heidi. Heidi, ein kultureller Mythos des 20. Jahrhunderts, nicht nur der Kinderbuchliteratur, sondern in allen Medien präsent. Für uns heute der Anlass, das Buch Heidi wieder zu lesen. Das haben wir uns getan, Christine Tresch und Hadi Rohrs. Willkommen. Vielleicht, bevor wir medias und res zum Text gehen, wer sonst heute sagen kann, doch ein, zwei Worte zur Person von Johanna Spyri. Christine Tresch.
Ja, Johanna Spyri ist auf dem Land aufgewachsen. Ihr Vater war Nervenarzt, hat Patienten bei sich zu Hause gehabt. Sie ist also sehr früh schon mit Menschen in Kontakt gekommen, die Außenseiter waren. Ihre Mutter hat geschrieben, war Lyrikerin, hat eine Familienchronik verfasst. Also das Schreiben ist ihr mitgegeben worden von zu Hause. Johanna Spyri hat spät zu schreiben begonnen und das auf Anlass eines deutschen Pastors hin, der sie gebeten hat, ein Traktat zu verfassen für einen bestimmten religiösen Anlass. Das war so der Beginn. Dann ist sie eigentlich reingerutscht, hat sich selber nie als Schriftstellerin verstanden, sondern als Verfasserin von Erbauungsliteratur, von religiöser Literatur. Es sind in den Jahren nach 1871 über 30 Bücher so entstanden. Das berühmteste eben Heidi, die zwei Teile von Heidi, die 1879 und 1881 in sehr schneller Folge geschrieben wurden und erschienen sind.
Heidi, Lehr- und Wanderjahre, eine Geschichte für Kinder und solche, die Kinder lieb haben. So wird das annonciert. Also das ist kein Traktat, sonst hätte es sicher nicht diese Karriere gemacht, das Buch. Ja, was ist eigentlich der Plot? Was sind die Ingredienzien, die da auf uns einströmen, Hadi Rohrs?
Den Plot meint man ja zu kennen. Es gibt dieses Mädchen Heidi, ein Naturkind. Es gibt diesen Alpö, der oben auf der Alp ein einsames und von der Gesellschaft getrenntes Leben führt. Es gibt den Geißenpeter, zu dem Heidi wirklich eine herzliche Freundschaft dann mit der Zeit entwickelt. Es gibt ein paar Leute im Dorf und es gibt die Dete, die das Mädchen mitnehmen will nach Frankfurt, wo sie, wie das damals üblich war, so in fremde Dienste geht als Dienstmädchen.
Also Heidi ist weise.
Heidi ist ein Waisenmädchen, jawohl. Das ist ja damals häufig vorgekommen und es ist ja natürlich auch ein Topos der Kinderliteratur, denn da ist unser Mitleid ja schon mal sozusagen Gewehr bei Fuß, um es martialisch zu sagen. Das Heidi kommt dann nach Frankfurt, erlebt dort die Stadt und vor allem erlebt es Heimweh. Vielleicht ist das etwas Wichtiges. Vielleicht kann man sagen, dass ein wichtiger Teil des Plots eigentlich ein seelischer Vorgang ist, nämlich Heimweh haben, Heimat suchen, sich irgendwo zu Hause und geborgen fühlen. Es gibt sehr lustige Abenteuer, viele kennen die von den Verfilmungen her, von den Trickfilmen her. Es gibt diese wunderbare Geschichte, diese ganze Streiterei mit Fräulein Rottenmeier. Es gibt diese Geschichte, wo sie da ein Kätzchen holt für die Clara, das ist ein krankes Mädchen, zu dem sie nach Frankfurt kommt. Kurz und gut, die Geschichte will, dass Heidi dann nach vielen eben Lehr- und Wanderzeiten zurückkommt auf die Alp und da wird dann ein Happy End veranstaltet, ein sehr kompliziertes eigentlich, weil die beiden älteren Herren, sowohl der Öhi, der Großvater von Heidi, als auch der Doktor aus Frankfurt, sich sozusagen den Lebensabend so auf der Alp sehr glücklich vorstellen und Heidi wird dann hoffentlich jetzt mal auch glücklich sein. Darf ich schnell noch sagen, es ist nicht ganz zufällig, dass ich jetzt mit einiger Ironie den Plot erzählt habe, denn mir scheint das nur noch da, möchte ich es beifügen, mir scheint der Plot tatsächlich nicht unbedingt im Äußeren zu liegen, die Stärke des Buchs, sondern im Inneren. Darauf kommen wir wahrscheinlich noch.
Und es geschehen natürlich noch Wunder. Nicht nur, dass der Alpö wieder friedlich wird, sondern die Clara lernt laufen. Christine.
Hadi Ruhe, Sie haben jetzt versucht, das linear uns darzulegen. Bei mir war bei der Wiederlektüre das Erstaunliche, auf wie vielen Ebenen man das lesen kann. Man kann es als Kinderbuch lesen und dann bleibt dieser Strang hängen, wie Sie ihn geschildert haben. Man kann es als Erbauungsliteratur lesen, dann ist die Alp das Reich Gottes. Die Natur macht heil. Heidi hat die Kräfte, die Leute auf die Alp zu holen, aber es ist nicht selber die Heilerin, sondern es ist der Anblick dieser Gott in Gottes Nähe, wie das im Barock war. Die Leute sind auf den Berg gepilgert und unten im Tal ist das Fegefeuer. Das Dorf, wo die Leute herkommen, ist noch unentschieden. Das wird sich erst mit der Zeit dazu kehren. Man kann es als Kritik an der Moderne lesen, dieses Buch, ganz explizit immer wieder solche Passagen. Man kann es als pädagogisches Traktat lesen. Worum geht es, Johanna Spiri? Was soll Erziehung im Unterschied zum Verständnis des Bürgertums?
Das Wunder haben wir aber noch nicht aufgelöst. Vielleicht, Christine Tresch bestätigt das Schönste, wie gesagt, dass das Buch wirklich lebt von den Unterströmen und nicht vom Plot. Das ist, glaube ich, wirklich das Geheimnisvolle. Und vielleicht kann man das auch jetzt schon mal vorweg behaupten. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum unter diesen Dutzenden von Traktaten und Schriften der Johanna Spiri eben nur dieses Buch wirklich bis heute überlebt hat. Ich glaube, wahrscheinlich nicht zufällig. Aber das Wunder, Hans-Ulrich Probst, von dem Sie geredet haben, wollen wir uns doch der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen. Dieses Mädchen Clara, die nicht gehen kann, die invalid im Rollstuhl auf die Alp kommt, die lernt gehen. Das ist eigentlich ein veritables Wunder, wie wir es auch aus Märchen kennen. Und hier ist es natürlich auch ein Wunder, das sozusagen den Schöpfergott und die Schöpfung auf einen Höhepunkt hinführt. Nämlich, es ist alles möglich, wenn wir daran glauben und eben Gott auch darum bitten.
Aber es werden alle heil auf dieser Alp. Also die Männer sind krank, weil sie so viel zu tun haben und werden gesund. Oder sie haben Herzensschmerz wie der Doktor, weil sein Kind gestorben ist. Der Geißenpeter wird schließlich gesund, der Alpöi wird ein vernünftiger alter Mann. Also die Heilkräfte, die dieses Klima hat, die sind offensichtlich und das Wunder vielfältig.
Und es spielt offen mit dem Gegensatz eben Natur statt, also Zivilisation, sicher da auch eine Tradition Rousseaus. Vielleicht hören wir uns jetzt eine erste Passage an, um dann auch diesen Ton von der Johanna Spiri wieder kennenzulernen. Das ist aus der Anfangspassage, wo Heidi von der Dete eben erstmals auf die Alp zu ihrem Großvater gebracht wurde. Es liest Susanne-Marie Brage.
Jetzt ertönte ein schriller Pfiff. Von oben herunter kam es gesprungen, Geiß um Geiß, wie eine Jagd, und mittendrin der Peter. Mit einem Freudenruf schoss Heidi mitten in das Rudel hinein und begrüßte die alten Freunde von heute Morgen einen um den anderen. Bei der Hütte angekommen, stand alles still, und aus der Herde heraus kamen zwei schöne, schlanke Geißen, eine weiße und eine braune, auf den Großvater zu und leckten seine Hände, denn er hielt ein wenig Salz darin, wie er jeden Abend zum Empfang seiner zwei Tierlein tat. Der Peter verschwand mit seiner Schar. Heidi streichelte zärtlich die eine und dann die andere von den Geißen und sprang um sie herum, um sie von der anderen Seite auch zu streicheln, und war ganz Glück und Freude über die Tierchen. »Sind Sie unser Großvater? Sind Sie beide unser? Kommen Sie in den Stall? Bleiben Sie immer bei uns?« So fragte Heidi hintereinander in seinem Vergnügen, und der Großvater konnte kaum sein stetiges »Ja, ja« zwischen die eine und die andere Frage hineinbringen. Als die Geißen ihr Salz aufgeleckt hatten, sagte der Alte, »Geh und hol dein Schüsselchen heraus und das Brot.« Heidi gehorchte und kam gleich wieder. Nun melkte der Großvater gleich von der Weißen das Schüsselchen voll und schnitt ein Stück Brot ab und sagte, »Nun iss und dann geh hinauf und schlaf. Die Base Dete hat noch ein Bündelchen abgelegt für dich. Da seien Händlein und so etwas darin, das liegt unten im Kasten. Wenn du's brauchst, ich muss nun mit den Geißen hinein, so schlaf wohl.« »Gut Nacht, Großvater, gut Nacht.« »Wie heißen Sie, Großvater, wie heißen Sie?« rief das Kind und lief dem verschwindenden Alten und den Geißen nach. »Die Weiße heißt Schwänli und die Braune Bärli«, gab der Großvater zurück. »Gut Nacht, Schwänli, gut Nacht, Bärli«, rief nun Heidi noch mit Macht, denn eben verschwanden beide in den Stall hinein. Nun setzte sich Heidi noch auf die Bank und aß sein Brot und trank seine Milch, aber der starke Wind wehte es fast von seinem Sitz herunter, so machte es schnell fertig, ging dann hinein und stieg zu seinem Bett hinauf, in dem es auch gleich nachher so fest und herrlich schlief, als nur einer im schönsten Fürstenbett schlafen konnte. Nicht lange nachher, noch ehe es völlig dunkel war, legte auch der Großvater sich auf sein Lager, denn am Morgen war er immer schon mit der Sonne wieder draußen, und die kam sehr früh über die Berge hereingestiegen in dieser Sommerszeit. In der Nacht kam der Wind so gewaltig, dass bei seinen Stößen die ganze Hütte zitterte und es in allen Balken krachte. Durch den Schornstein heulte und ächzte es wie Jammerstimmen, und in den alten Tannen draußen tobte es mit solcher Wucht, dass hier und da ein Ast niederkrachte. Mitten in der Nacht stand der Großvater auf und sagte halblaut vor sich hin, »Es wird sich wohl fürchten.« Er stieg die Leiter hinauf und trat an Heidis Lager heran. Der Mond draußen stand einmal hell leuchtend am Himmel, dann fuhren wieder die jagenden Wolken darüber hin und alles wurde dunkel. Jetzt kam der Mondschein eben leuchtend durch die runde Öffnung herein und fiel gerade auf Heidis Lager. Es hatte sich feuerrote Backen erschlafen unter seiner schweren Decke, und ganz ruhig und friedlich lag es auf seinem runden Ärmchen und träumte von etwas Erfreulichem, denn sein Gesichtchen sah ganz wohlgemut aus. Der Großvater schaute so lange auf das friedlich schlafende Kind, bis der Mond wieder hinter die Wolken trat und es dunkel wurde. Dann kehrte er auf sein Lager zurück.
Soweit ein Ausschnitt aus Heidi von Johanna Spieri. Susanne-Marie Frage las. Ich denke, da haben wir ganz viel Anschauungsmaterial für die Art der Darstellung und auch das literarische Vermögen oder Unvermögen der Johanna Spieri. Wer will anfangen?
Vielleicht darf ich vorwegnehmen, dass diese Szene eine andere Szene vorausgeht. Es ist sozusagen die Auflösung einer Spannung, um mal bei der Dramaturgie zu bleiben. Heidi wird ja mehr geschleppt und geschoben auf diese Alp hinauf von Dete, und im Dorf warnt man, um Himmels Willen, bringt das Kind ja nicht zu diesem Außenseiter und zu diesem schrecklichen Finsterling hinauf, jawohl. Und da kommt jetzt sozusagen aus dieser Spannung heraus, kommt jetzt die Wahrheit, was passiert wirklich oben, und Heidi empfindet im Grunde genommen als erstes Mal die Natur als etwas Wunderbares. Es ist allein, es sieht, es hört den Wind und so weiter. Es empfindet Glück. Und der Großvater, der immerhin so weit dann geht und mal nachschauen geht in der Nacht, wo der Wind so wütet, der sieht, wie es friedlich schläft und ist auch zufrieden. Also das ist mal das eine, diese Auflösung der Spannung. Das zweite vielleicht, wenn man in die Details geht, man könnte sagen, dass hier wahrscheinlich etwas ganz Wichtiges zum Vorschein kommt, dass das Buch extrem prägt, die Naturerfahrung sozusagen als im weiteren Sinn Schöpfungs- und damit auch Gotteserfahrung. Vielleicht diese Form der Frömmigkeit, die vielleicht bis heute, würde ich jetzt mal als Hypothese sagen, auch noch trägt. Die lasse ich mir jedenfalls nach wie vor gefallen, diese Art der Erbauung und diese Art der Naturfrömmigkeit. Ich weiß nicht, wie es Christine Tresch geht.
Es ist sicher eine Seelenlandschaft und nicht der reale Berg damit gemeint. Da sagt auch der Geißenpeter mal sehr schön, die Berge heißen nicht, weil wenn man in den Bergen arbeitet, interessiert es nicht, was für Namen das die haben, sondern man ist mit dem konkreten, harten Alltag konfrontiert. Der ist hier ausgeblendet. Es ist eine Idylle, die Berge. Selbst im Winter, wenn meterweise Schnee liegt, ist nicht die Rede von Lawinen, sondern von der Heimeligkeit drinnen und
vom lustigen Schlitten,
wie man da runterfahren kann ins Tal. Aber ich glaube, was man an dieser Passage schon sehr schön sieht, das ist die suggestive Art, wie Johanna Spieri arbeitet. Sie kann etwas aufbauen, sie kann Töne, Gerüche hinlegen, sie kann mit lautmalerischen Mitteln arbeiten, und das, denke ich, ist etwas, was Kindern sehr entspricht. Also die bekommen das ganze Szenarium mit ins Ohr über diese Art, wie das gemacht ist.
Das Stichwort Idylle, wenn ich das noch aufnehmen darf, das scheint mir schon auch sehr wichtig zu sein. Jetzt ist natürlich dann die Frage sofort, ob das Buch diese Idyllik trägt, nicht ob die Gegenspannung, ob die stark genug ist. Aber ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, wenn man das Buch nicht auch sich als Idylle gefallen lassen will und diese Grundform, dass in der Idylle zum Beispiel eben der Löwe neben dem Lamm steht, das auch etwas ganz Urchristliches an sich hat, wenn man das sich nicht gefallen lässt, dann glaube ich, könnte man über diesen Text auch ganz anders reden, nämlich sehr kritisch und vielleicht auch ein bisschen schon zynisch oder ironisch mindestens, denn Schweinli und Bärli, wie Christine das gesagt hat, ausgeklammert die ganze schweißtreibende Arbeit, das Bedrohliche auch dieser Berge, das ist dann die Frage, ob wir es uns gefallen lassen.
Das Bedrohliche scheint nur gerade mit dem Wind, ja.
Aber der weht nur immer in der Nacht, der Wind.
In der Nacht oder am Abend.
Das wunderschönes Wetter.
Am Abend wird das Heidi fast weggeblasen, darum muss es ein anderes Tischchen bekommen. Also es hat schon so schöne Elemente. Und die Spannung wird hier natürlich auch gebaut, indem dieser Alpö ja von Anfang an ein fürsorglicher Mann ist. Also eigentlich nicht dieser Vorsteh, die Leute werden gleich eigentlich Lügen gestraft.
Für. Also es ist ja der Inbegriff der Fürsorge, wenn man sich nachts über ein schlafendes Kind beugt und glücklich ist, weil das schläft. Das
hat was, glaube ich, aber für mich wieder in dieser Gestik drin, was unglaublich Schönes. Ich glaube, das ist etwas Wahres. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch solche Hagestolze, solche verkrusteten Menschen durch diese Leichtigkeit, in der ihnen dann ein solches Kind begegnet, irgendwo auch in ihrem eigenen Kindsein noch was getroffen werden. Das habe ich sehr plausibel gefunden.
Großvater Alpö muss hier auch die Rolle der Mutter und des Vaters übernehmen. Die sind ja wie im ganzen Buch überhaupt ausgeblendet, diese Generation, also die zeugungsfähige Generation, außer die Dienstbotengesellschaft in Frankfurt. Das heißt, er wird zur Mutter der Heidi. Er muss Heidi bemuttern und vielleicht kommen wir darauf, was das für Gründe hat, dass die ausgeblendet wird.
Und in Frankfurt wird ja das dann gespiegelt, indem dort auch neben dem aber meist abwesenden Vater von Clara, dem Herrn Sesemann, ist es die Großmama, die wirklich die Vernunft und die fürsorgliche Liebe repräsentiert. Also das ist dort gespiegelt. Ja, hören wir uns jetzt also eine zweite Szene, eine Stadtszene an. Als Dete mit Heidi nach Frankfurt kommt, wird das so beschrieben.
Sie hören Retroflexe, eine Reflexesendung aus dem Jahre 2001.
Wiederum liest Susanne Marie Brage.
Jetzt stieg Dete mit Heidi die Treppe hinauf und trat, der Jungfer Tinette folgend, in das Studierzimmer ein. Hier blieb Dete höflich an der Tür stehen, Heidi immer fest an der Hand haltend, denn sie war gar nicht sicher, was dem Kind etwa zu tun einfallen konnte auf diesem ihm so fremden Boden. Fräulein Rottenmeier erhob sich langsam von ihrem Sitz und kam näher, um die angekommene Gespielin der Tochter des Hauses zu betrachten. Der Anblick schien sie nicht zu befriedigen. Heidi hatte sein einfaches Baumwollröckchen an und sein altes, zerdrücktes Strohhütchen auf dem Kopf. Das Kind guckte sehr harmlos darunter hervor und betrachtete mit unverhehlter Verwunderung den Turmbau auf dem Kopfe der Dame. »Wie heißest du?« fragte Fräulein Rottenmeier, nachdem auch sie einige Minuten lang forschend das Kind angesehen hatte, das kein Auge von ihr wandte. »Heidi«, antwortete es deutlich und mit klangvoller Stimme. »Wie, wie, das soll doch wohl kein christlicher Name sein. So bist du doch nicht getauft worden. Welchen Namen hast du in der Taufe erhalten?« fragte Fräulein Rottenmeier weiter. »Das weiß ich jetzt nicht mehr«, entgegnete Heidi. »Ist das eine Antwort?«, bemerkte die Dame mit Kopfschütteln. »Jungfer Dete, ist das Kind einfältig oder schnippisch?« »Mit Erlaubnis, und wenn es die Dame gestattet, so will ich gern reden für das Kind, denn es ist sehr unerfahren«, sagte die Dete, nachdem sie dem Heidi heimlich einen kleinen Stoß gegeben hatte für die unpassende Antwort. »Es ist aber nicht einfältig und auch nicht schnippisch, davon weiß es gar nichts. Es meint alles so, wie es redet. Aber es ist heute zum ersten Mal in einem Herrenhaus und kennt die gute Manier nicht. Aber es ist willig und nicht ungelehrig, wenn die Dame wollte gütige Nachsicht haben. Es ist Adelheid getauft worden, wie seine Mutter, meine Schwester selig.« »Nun wohl, dies ist doch ein Name, den man aussprechen kann«, bemerkte Fräulein Rottenmeier. »Aber, Jungfer Dete, ich muss Ihnen doch sagen, dass mir das Kind für sein Alter sonderbar vorkommt. Ich habe Ihnen mitgeteilt, die Gespielin für Fräulein Clara müsste in Ihrem Alter sein, um denselben Unterricht mit ihr zu verfolgen und überhaupt ihre Beschäftigungen zu teilen. Fräulein Clara hat das 12. Jahr zurückgelegt. Wie alt ist das Kind?« »Mit Erlaubnis der Dame«, fing die Dete wieder beredt an, »es war mir eben selber nicht mehr so ganz gegenwärtig, wie alt es sei. Es ist wirklich ein wenig jünger. Viel trifft es nicht an. Ich kann es so ganz genau nicht sagen. Es wird so um das 10. Jahr oder so noch etwas dazu sein, nehme ich an.« »Jetzt bin ich 8, der Großvater hat's gesagt«, erklärte Heidi. Die Base stieß es wieder an, aber Heidi hatte keine Ahnung warum und wurde keineswegs verlegen. »Was, erst 8 Jahre alt?« rief Fräulein Rottenmeier mit einiger Entrüstung aus. »4 Jahre zu wenig? Was soll das geben? Und was hast du denn gelernt? Was hast du für Bücher gehabt bei deinem Unterricht?« »Keine«, sagte Heidi. »Wie, was? Wie hast du denn lesen gelernt?« fragte die Dame weiter. »Das habe ich nicht gelernt und der Peter auch nicht«, berichtete Heidi. »Barmherzigkeit, du kannst nicht lesen? Du kannst wirklich nicht lesen?« rief Fräulein Rottenmeier im höchsten Schrecken aus. »Ist es die Möglichkeit? Nicht lesen? Was hast du denn aber gelernt?« Nichts, sagte Heidi der Wahrheit gemäß.
Susanne Marie Vrage las einen zweiten Ausschnitt aus Heidi, der jetzt auch viel Dramaturgie wieder zeigt. Christine Trecht, dieses Heidi ist ganz...
Es ist ein toughes, nicht wortscheues Mädchen und vor allem von Grund auf ehrlich, nicht bereit, da Lügen stehen zu lassen. Sehr schön in dieser Szene, wie die Gegensätze zwischen den Idealen des Bürgertums und dieser Naturerziehung, wie sie Johanna Spyri im Kopf hat, rausgearbeitet wird. Heidi kann natürlich nicht nichts. Also heute würden wir sagen, sie hat eine hohe soziale Kompetenz. Sie kann noch nicht schreiben und lesen, also kognitiv ist sie noch nicht so weit, aber sie ist andersrum sehr weit. Und Spyri vertrat wie andere Pädagogen, Pädagoginnen der Zeit, dass die Idee, dass man durch Anschauen lernen muss und nicht durch Einpauken. Und da kommt das Heidi natürlich hier an die falschen Leute.
Es ist interessant, dass man auch in dieser Passage wieder wahrscheinlich, ohne dass man will, weil es wirklich, glaube ich, sehr gut gemacht ist, auf die Dramaturgie zu reden kommt. Und wenn man die Passage wieder in den Gesamtablauf der Geschichte hineinstellt, dann ist es eine sehr lustige Passage. Das Kapitel ist äußerst komisch und lustig. Und es ist unmittelbar in der Umgebung, wo Heidi so traurig wird, dass es aufhört zu essen. Magerer und magerer wird. Und es will ja dann den Kummer, weil es Heimweh hat, niemandem sagen, weil es die Leute nicht beleidigen möchte. Das ist übrigens psychologisch doppelbödig sehr schön eingefädelt. Es sagt nicht aus Angst nicht, dass es Heimweh hat. Es sagt deshalb nichts, weil es diese lieben, guten Leute nicht beleidigen möchte. Nicht vor allem die Clara und den Herrn Sesemann. Und da kommt dann die Großmutter und da wird es wieder ernst. Da wird der Kummer aufgenommen und dieser Wechsel von lustig, von komisch und ernst, das, glaube ich, ist auch ein weiteres Moment, dass wir uns heute, also ich jedenfalls, von diesem Buch und von der Dramaturgie, vom Können, sage ich mal, der Verfasserin her, sehr gerne gefallen lassen.
Es ist auch ein Moment, was in der Kinderliteratur ganz zentral ist, nämlich dass Heidi verweigert sich. Es verweigert das Erwachsenwerden. Es will nicht in dieser Gesellschaft groß werden und normalerweise wird man bestraft dafür. Aber bei Heidi löst sich das so auf, dass es belohnt wird. Nämlich der Vater von Clara, Herr Sesemann, kommt nach Hause, sieht das Elend des Kindes und schickt es zurück. Und das ist etwas, was natürlich Kinder ungeheuer wohltut beim Lesen, weil es die Realität sehr oft das Gegenteil ausdrückt.
Und Heimweh ist sicher eine Grunderfahrung jedes Kindes, dass er auch mal, auch wenn man zu netten Leuten geschickt wird, zu den Großeltern, man sehnt sich trotzdem nach zu Hause zurück, kann es nicht zeigen. Also es gibt, und das ist vielleicht ein zentrales Moment, eben eine Menge Identifikationsangebote. Dieses Heidi kann man einfach gar nicht anders als gern bekommen. Wie ist es mit den anderen Figuren?
Also wenn wir mal bei der Umgebung bleiben in Frankfurt, da ist ja auch ein, glaube ich, sehr schönes Gleichgewicht zwischen der einerseits doch recht komischen Fräulein Rottenmeier, die ich aber im Gegensatz zu den Filmvorlagen dann, die man uns gibt und auch zu den Comics, gar nicht so sehr karikiert finde. Es gibt noch einen komischen Menschen, den Herrn Kandidaten, einen Priesteramtskandidaten, der also auffällt.
Als Hauslehrer tätig ist.
Der als Hauslehrer tätig ist und der auffällt dadurch, dass er absolut geschwollen und unverständlich redet. Und das ist übrigens auch ein Indiz, dass hier Johanna Spyri wirklich viele Register ziehen konnte, als sie das Buch geschrieben hat. Denn die ganze Komik erzeugt sich nur aus dem Sprachgebrauch dieses Menschen. Und da gibt es aber eine Gegenbewegung wieder zu diesen zwei komischen Figuren, die dem Kind dann einen schönen Widerpart geben, wo es seine Klugheit und seine wirkliche Weisheit als Kind auch ausspielen kann, nämlich den Sebastian, der ganz klar zum Heidi hält, den Herrn Sesemann, der zwar weit weg ist, der aber so ein bisschen wie ein Gott, der alles schon richten wird, schon ganz früh fungiert, und vor allem, das ist meine liebste Figur, und mit der endet das erste Buch auch wunderbarerweise, und nicht etwa mit Gott, wie das zweite, das ist die Großmutter. Also, wenn Sie fragen, Hans-Ulrich Probst, wie ist es mit den anderen Figuren, würde ich sagen, auch die sind so hingestellt und sind so ins Spiel gebracht, dass eine Dynamik entsteht, eine wunderschöne Dynamik, dass es eigentlich wirklich ausgeglichen und nicht langweilig wird.
Aber sie sind immer alle in Bezug zu Heidi. Also ja. Es ist eine Einwegkommunikation, wenn man das so sagen darf. Auch wie dann zu Hause die Großmutter von Geißenpeter ins Spiel kommt, die eine sehr fromme Frau ist und wie Heidi ihr dazu trägt und fromme Lieder vorsingt, als sie dann von Frankfurt zurückkommt. Und wirklich lesen kann. Das sind sehr undynamische Beziehungen dann.
Also die Kamera ist eigentlich immer bei Heidi, so ist es mir vorgekommen. Ja. Und sobald Heidi woanders ist, sind die Figuren weg und vergessen eigentlich.
Ja. Es ist sehr absolut zielgerichtet auf das Heidi-Hin alles gespielt, wenn wir es so sagen wollen. Und da kommt sicher dann von uns heutigen her, beim Lesen kommen auch die Einwände und die Probleme. Vielleicht bei uns Erwachsenen weniger, als sie vielleicht bei den Kindern kämen. Denn diese Einwegkommunikation, sage ich jetzt auch mal, zielt ja eigentlich ins Transzendente. Sie zielt über das Irdische hinaus, über die Alp, über Frankfurt hinaus, ganz klar in die ewige Heimat. Und wenn wir von Heimat reden, von Heimweh, dann ist das ganz wichtig, dass wir das hier, glaube ich, zur Sprache bringen. Denn Heimweh heißt hier im Grunde genommen das Heimweh auch des verlorenen Sohns, der ein wichtiges Motiv ist in dieser Geschichte drin. Es ist die Sehnsucht nach der ewigen Heimat. Und ich glaube, wenn wir diesen Kontext nicht akzeptieren, nicht kennen, auch nicht kennen wollen, wir sind da frei, weiß Gott, dann wird es sehr schwierig, am Schluss, vor allem des zweiten Bandes, mit diesem Buch mitzuhalten und mit den Figuren mitzuhalten.
Aber ich glaube, es ist die Gnade des kindlichen Lesens, dass man eben das Teleologische an diesem Buch weglassen kann. Also, dass die Kinder das nicht wahrnehmen. Ich rette mich so über die Runden, dass ich gesagt habe, dieser Pietismus, dieses Bigotte auch, dass man kann sagen, das ist Geborgenheit, mit Geborgenheit gleichzusetzen. Also, ich versuche es ein bisschen runterzukochen und dann kann ich mit dem Text so leben.
Es gibt ja auch noch den weiteren Einwand, das ist zum Teil nahe, natürlich Avon Aletter zu Blut und Boden, Momenten kommt mit diesem Heilscharakter der Natur, der Berge. Und nicht zufällig ist eine der Ausgaben, die jetzt neu aufgelegt wird und mit denen viele, wahrscheinlich auch von denen uns zuhören, groß geworden ist, das Silberbuch mit den Zeichnungen, also den Bildern der Martha Pfannenschmied. Da, die ist 1944 erstmals erschienen und da wird dann eben dieser Silber-Heidi-Band als ein echtes Schweizer Buch schlicht, bodenständig und wahr charakterisiert. Also gleich auch noch für jetzt die politische Heimat sozusagen usurpiert. Damit haben wir natürlich heute Mühe. Von daher zum Schluss die Frage, wie erklärt sich jetzt doch die Langzeitwirkung und überall eben mediale Vermarktung und Verkitschung hinaus, wie erklärt sich die Wirkung und die Tatsache, dass es heute noch funktioniert, soweit es funktioniert wird? Sie haben schon Ansätze dazu gebeten.
Also das eine ist sicher, dass es die typischen Ingredienzien eines Kinderbuches trägt, eben dass Heidi das als märchenhafte Figur das sich erfüllen kann, was es sich gewünscht hat. Das andere ist die Vielschichtigkeit dieses Textes. Also man kommt nie richtig ans Buch ran. Es ist nicht, man kann die Johanna Spiri nicht festnageln und sagen, aber mein Gott, ist das frömmlerisch, weil immer auch andere Lesarten für die gleiche Stelle möglich sind. Ich glaube, das Geschlossene und Offene gleichzeitig macht ein bisschen das Rezept dieses Buches aus.
Es macht das Rezept aus und macht mit Sicherheit auch aus, dass wir mit gutem Gewissen, ich habe es mit unglaublich großem Gewissen und ich muss sagen, mit viel Respekt vor dem Können der Autorin gelesen, vor allem den ersten Band, den ich für auch literarisch sehr, sehr, sehr interessant und auch sogar anspruchsvoll halte, um das Blut- und Bodenmoment vielleicht aufzunehmen nochmals. Ich glaube, das wäre jetzt mein Anliegen, dass das auf keinen Fall in den Ohren der Hörerinnen und Hörer zurückbleiben würde, denn das ist natürlich das Problem des Nachwortes oder des Vorwortes. Wenn man natürlich in einer Zeit der geistigen Landesverteidigung dann das Buch herausgibt und es wahrscheinlich breit streuen möchte, wie damals der Silva Verlag das wollte, dann verstehe ich das im Nachhinein sehr gut. Aber ich finde, das Buch selber hat nun absolut rein gar nichts mit Blut und Boden zu tun. Es hat sehr, sehr viel mit einer geschlossenen Welt zu tun, mit Idylle, mit einem System, das halt eben dann in dieser kleinen Welt drin funktioniert. Aber ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, das Buch selber würde man, glaube ich, mit allen Brecheisen der Welt nicht in diese Nähe bringen können. Pietismus ja.
Und Rumsoismus vielleicht.
Das auch.
Gegen Aufklärung.
Einverstanden.
Ja. Eben auch, weil ja die Leute, die an der Macht sind, nicht präsent sind. Also die Generation, die das Sagen hat, die ist nicht vorhanden. Johanna Spiri setzt auf die Alten und die Kinder.
Ja, das scheint mir sehr wichtig. Und vor allem, es ist vielleicht im Ganzen gesehen eben kein realistisches Buch, sehr realitätsnahes Geschichte. Es ist ein großes Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Kind, das zurückfindet. Und das ist das, was wir uns vielleicht bis heute ganz, ganz gern gefallen lassen.
Christine Dreschardt, vielen Dank für dieses engagierte Diskutieren über Heidi. Ein Klassiker, es wird einer vermutlich bleiben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.